Acht Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd. Aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feigs, dein Gastgeber, und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge. Herzlich willkommen zum 5. Interview. Heute zu Gast Irene Kiselev aus Kuppingen. Freut mich, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst und ja, mit uns ein bisschen was aus deinem Leben teilst. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Für alle zur Background-Info, wir nehmen das Interview jetzt zum zweiten Mal auf, weil wir beim ersten Mal kleine technische Probleme hatten und Irenes Mikro irgendwie nicht funktioniert hat. Genau, danke auch euch und dir, dass du wieder am Start bist und zuhörst, wieder eingeschaltet hast. Freut mich echt sehr. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du uns unterstützt, indem du ganz einfach diesen Podcast abonnierst. Das ist natürlich kostenlos. Ein Like dalässt, auch gerne was kommentierst. Und bei den meisten Plattformen gibt es auch so eine Glocke oder sowas in der Art. Wenn du die anmachst, verpasst du keine weitere Folge mehr und bekommst immer einen Hinweis, wenn eine neue Folge online kommt. Ansonsten darfst du uns auch gern auf Instagram oder auf unserem WhatsApp-Kanal folgen, sodass wir einfach noch enger im Kontakt bleiben. Das würde mich sehr freuen. Ja, jetzt, Irene, zu dir. Du wohnst in Kuppingen mit deinem Mann.
Ja.
Du bist in der Kirchengemeinde Kuppingen aktiv und besuchst dort den Gottesdienst, bist Teil der Gemeinde. Deine Familie, du hast einen Mann und einen inzwischen erwachsenen Sohn, der auch nicht mehr zu Hause lebt.
Ja.
Arbeitest in Stuttgart in einer Firma. Da musst du mir jetzt kurz helfen. Was ist da genau deine Jobbezeichnung oder wie heißt das?
Ich leite Rechnungswesen.
Okay.
Ja, in eine mittelständische Firma.
Ja, cool. Ich habe jetzt zum Anfang einfach so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
Ja.
Ein paar ganz leichte, ein paar vielleicht auch schwerere, werden wir sehen. Entweder du wählst eins der beiden aus oder du fügst was Drittes hinzu, ganz wie es für dich passend erscheint, okay?
Aber ganz spontane Antwort wäre vielleicht
das ist immer am besten, ja. Genau. Okay, erste Frage, ganz einfach, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee, schnell beantwortet. Zu früh oder zu spät?
Zu früh.
Lieber zu früh. Warst du auch heute etwas zumindest? Warst vor mir am Treffpunkt? Eher kalt oder eher warm?
Warm.
Kommt natürlich drauf an, vielleicht was, gell? Aber ein Eis vielleicht doch eher kalt. Musik oder Buch?
Buch.
Du liest viel?
Ja.
Alles Mögliche oder bestimmte Literatur oder hast du irgendwelche Vorlieben?
Zwei Richtungen. Entweder christliche Literatur oder Krimis.
Okay.
Deutsche Krimis.
Cool, spannend.
Ja.
Eher Logik oder eher Bauchgefühl?
Weder noch.
Weder noch? Irgendwas in der Mitte?
Heilige Geist.
Oder?
Der Heilige Geist. Heilige Geist, okay. Was eigentlich in meinem früheren Leben ich als Bauchgefühl gezeichnet könnte.
Mhm. Okay. Eher reisen oder lieber Urlaub zu Hause auf Balkonien?
Balkonien beziehungsweise im Garten.
Okay, im Garten. Noch besser. Heimat oder Fremde?
Hier ist schwierig. Und hier wird schwierig, das zu definieren, weil bei mir absolut umgekehrt ist wie bei normalen Menschen. Ja.
Okay. Genau. Auto oder Bus?
Bus.
Vertrauen oder Kontrolle?
Beruflich Kontrolle.
Ja, macht Sinn.
Privatvertrauen.
Ja. Ja, dein Chef wird sich freuen. aber selbst da gehört ja schon auch zu gewissem Maß Vertrauen dazu, oder? auch in deinem Beruf, aber natürlich, wenn es um die Zahlen geht, musst du...
Schwierig. Ja, ja. Kontrolle ist absolut primär.
Ja, klar. Ja, ja, absolut. Genau, das ist logisch. Glaube oder Wissen?
Glaube.
Deutschland oder Estland?
Deutschland.
Deutschland. Die Frage habe ich deshalb, weil du bist in Estland aufgewachsen. Kannst du kurz vielleicht den Weg beschreiben, wie du aufgewachsen bist und dein Weg von Estland nach jetzt Deutschland?
Ja. Ich bin in Hauptstadt von Estland, Tallinn, geboren und aufgewachsen, in einer alten deutschen Familie. Und als ich 37 Jahre alt war, es war, wie hier man sagt, nach der Wende, bei uns hieß damals nach der Zerfall von Sowjetunion, kam als deutsche Spätaussiedlerin nach Deutschland.
Ja. Da wurde quasi Estland unabhängig,
ja,
oder?
Von ja, das, genau. 1991. Ja, ja,
ja, ja, ja. Mhm. Und da war es für euch so, dass ihr quasi ja keinen wirklichen Status dort hattet oder keinen Pass?
Absolut keinen Status, genau. Weil ich keinen estnischen Pass bekommen habe nach der Unabhängigkeit. Ja. Und ich war der Besucher bzw. die Besucherin Nummer 1 in gerade frisch geöffnetem deutschen Konsulat in Tallinn.
Ja.
Und habe den Antrag auf Aufnahme mich als Spätaussiedler gestellt.
Sehr schön. Das heißt, für dich war es auch klar, du gehst dann mit deiner Familie nach Deutschland. Man muss ja dazu sagen, das war es ja nicht nur du, sondern ihr wart da schon verheiratet und auch euer Sohn war auch schon auf der Welt.
Max war schon 10.
Genau, ja. Und dann seid ihr wo in Deutschland gelandet?
Wir hatten, bis wir nach Kuppingen gekommen sind, 7 Stationen.
Okay.
Einschließend 3-mal Übergangslager.
Ja, ja, ja. Das war mit Sicherheit eine sehr herausfordernde Zeit, eine sehr auch wahrscheinlich schwierige Zeit, oder? Oder wie habt ihr das erlebt als Familie?
Natürlich, aber
Ihr hattet ja auch zu der Zeit quasi beide keine Arbeit und musstet erst suchen, oder? Wie das alles dann wird?
Nein, es war anders.
Okay.
Ich wollte unbedingt mein Diplom bestätigen lassen.
Ja, ja.
Nach meiner Ausbildung bin ich Diplom-Ökonom,
Volkswirtschaft. Man muss ja sagen, du hast dann einen sehr hohen Abschluss gemacht und auch sehr erfolgreich.
Ja. Und dann wollte ich natürlich, dass ich hier irgendwie Ergänzungsstudium mache oder sowas in diese Richtung. Hatte ich natürlich keine Ahnung, aber ich hatte Glück, dass in einem Übergangslager in Thüringen, Eisenberg, glaube ich, ich unterhalte mich sehr gern generell mit allen möglichen Leuten überall und ich habe mich unterhalten mit einem Angestellten in diesem Lager und er hat mir verraten, dass in Bonn eine gewisse Stiftung gibt, das heißt Otto-Benecke-Stiftung und diese Stiftung unterstützt Spätaussiedler, deutsche Spätaussiedler, die Akademiker sind. Und ich habe mich dort geworben, da gab es noch Aufnahmeprüfungen in Bonn und ich habe das Gott sei Dank bestanden und ich habe einen Studienplatz in Würzburg bekommen und dort habe ich als Ergänzungsstudium Betriebswirtschaft studiert.
Okay, ja.
Deswegen wollte ich unbedingt in meinem Beruf bleiben.
Ja, ja. So. Schön. Genau, und dein Mann hat ja dann auch relativ schnell mit dir gemeinsam einen neuen Arbeitsplatz gefunden. War auch nicht ganz einfach, glaube ich.
Mit ihm war es schwierig, weil er schon über 40 war und weil er nach seinem Beruf Feingeräteelektroniker, Flugzeuggeräteelektroniker ist. Es war definitiv zu spät, solche anspruchsvolle Sachen irgendwie neu zu lernen, zu studieren. Und seitdem hat er natürlich Arbeit gefunden als Feingeräteelektroniker.
Ja.
Solche Sachen waren damals gefragt.
Ja, ja. Und dann hat es euch dann auch irgendwann hier nach Kuppingen verschlagen. für euch ist es, wie du sagst, zu Hause geworden,
ja.
Heimat geworden.
Für mich definitiv, hundertprozentig.
Was würdest du sagen, was macht das aus oder was macht Heimat für dich aus? Kannst du das beschreiben?
Dass ich mich so wohl fühle, dass ich genau hier beerdigt sein will.
Okay.
Das ist für mich mein persönliches Kriterium.
Ja, okay. Dann kann man vielleicht auch zu dieser ganzen Zeit in Estland auch sagen, du bist dort atheistisch aufgewachsen, wie auch eigentlich dein ganzes Umfeld. Das war normal dort.
Ja.
Und ja, so wie ich das auch verstanden habe, Moment, mein Handy klingelt, das ist natürlich peinlich. So wie ich das verstanden habe, war es dort auch für die Menschen so, es gab Gott einfach nicht. Es wurde auch nicht darüber geredet, es gab auch eigentlich keine Vorstellung davon.
Richtig. Vorstellungen gab es, aber als Bestandteil von allgemeiner Bildung.
Mhm.
Natürlich wussten wir, klar, das gibt es gläubige Menschen, aber irgendwo uns hat das nicht betroffen, auf keinen Fall.
Ja. Okay. Ich habe schon auch Kontakt mit dem einen oder anderen Atheist gehabt und für mich gab es immer eigentlich so zwei Arten. Entweder es kam hier, also das sind natürlich Menschen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, und entweder war es so, dass sie von der Richtung her kamen, dass sie mit Gott und Kirche und Glaube nichts zu tun haben wollten aufgrund von schlechten Erfahrungen oder von aufgrund dessen, wie Kirche oder wie Christen sich verhalten haben in ihrem Leben oder auch von Erlebnissen, schwere Krankheit oder Schicksalsschläge, wo sie eben dann an den Punkt kamen und sagten, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Und die andere Seite oder die anderen, die ich kennengelernt habe, sind eben die, die eher von dieser wissenschaftlichen Seite kommen und sagen, ich brauche eigentlich keinen Gott, um die Welt zu erklären. Dazu reichen mir Formeln, dazu habe ich Theorien und einen Gott brauche ich eigentlich gar nicht. Was würdest du diesen Menschen antworten?
Nur zuerst sage ich, dass zu mir passt natürlich keine von diesen Sachen, weil, wie Sven schon zu mir gesagt hat, er kann sich persönlich überhaupt nicht vorstellen, dass man aufwächst. Und weder er selber, noch seine Klassenkameraden, noch seine Freunde, noch Freunde seine Eltern absolut nichts mit Glaube am Hut haben. Absolut nichts. Ja. Sehr oft wurde ich hier gefragt, ob wir damals heimlich im Keller Gottesdienste feiern konnten. Ich sage, Leute, ihr versteht gar nicht. Wir konnten das nicht vermissen, weil wir das nicht kannten.
Ja.
Wir kannten das nicht.
Das finde ich schon tatsächlich sehr krass oder sehr, ich weiß nicht, würde mich auch interessieren, wie es euch Hörern da geht, wenn ihr das hört, ob ihr euch das vorstellen könnt, weil ich glaube hier, gerade auch in unserer Region hier, gibt es so viele Kirchen, so viele Gemeinden und Glaube hat irgendwie doch, selbst wenn es nur traditionell ist, aber doch irgendwie einen hohen Stellenwert. Und die meisten haben irgendwie zumindest in Schule oder dann Konfirmationsunterricht oder irgendwo ihre Berührungspunkte. Aber dass das so gar nicht gibt, ist zumindest für mich sehr unvorstellbar. Weiß nicht, würde mich interessieren, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Könnt ihr ja mal schreiben.
Und was du, Sven, erwähnt hast, es war schon bewusste Entscheidung von einem Menschen. Entweder er bewusst damit nichts zu tun haben wollte aufgrund schlechter Erfahrungen oder als Wissenschaftler dachte er, dass es nicht für ihn ist, weil er zu intelligent ist und kann mit Wissenschaft alles erklären.
Ja. Ja. Wie war das dann für dich? Hast du, ich sag mal, so im Laufe des Lebens stellen sich ja trotzdem große Fragen. Also zum Beispiel, wie ist die Welt entstanden? Woher kommen wir Menschen überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Wozu lebe ich? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Aber auch solche Themen wie Hoffnung oder Halt irgendwo zu bekommen, Trost, Waren das für dich trotzdem irgendwie Themen in deinem Leben damals? Oder wie hast du diese Fragen oder diese Themen damals beantwortet für dich?
Ich kann nicht sagen, dass diese Fragen uns generell beschäftigt haben. Mhm. Natürlich, wir alle, beziehungsweise meine Umgebung, wir wurden alle unter ethischen Normen irgendwie erzogen und groß geworden. Und in jeder Familie eigentlich hieß das, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht belügen. Es war normal als ethische Normen. Ja. Aber kein Mensch wusste, wo das Ganze seinen Ursprung hat.
Ja. Aber wie, also ich frage jetzt nochmal nach, wie hast du dir das beantwortet, wo du herkommst oder wie die Welt entstanden ist? Oder hast du dir die Frage damals einfach gar nicht gestellt? Es war so und damit. Okay. Wie und wann bist du dann in Kontakt mit dem christlichen Glauben gekommen?
Nach dem Zerfall von der Sowjetunion kamen natürlich zahlreiche Missionäre von verschiedenen Richtungen, alle möglichen, einschließend Mormonen und wer weiß was.
Das war
1991. Und dann hat mein Mann zum ersten Mal in seinem Leben irgendwo auf den Straßen oder weiß ich nicht wo, eine Bibel in die Hand bekommen. Ja. Und weil wir wiederum aus der allgemeinen Bildung wussten, dass die Bibel generell gibt. Ja. Keiner von uns hat irgendwann eine gesehen, geschweige aufgeschlagen, geschweige gelesen, aber das wussten wir, dass sowas existiert. Deswegen hat er nach Hause gebracht und da drinnen geblättert und hat angefangen zu lesen. Mhm. Und ich habe das zuerst einfach beobachtet, einfach so. Nach gewisser Zeit, und es war vielleicht ein Jahr, nicht ein paar Tage, habe ich ihn gefragt, was liest du da? Er sagt zu mir, dass er angefangen hat, Evangelien zu lesen. Und er hat seine Meinung noch nicht gebildet, aber es ist interessant. Ob ich will, auch kann probieren, das drinnen zu lesen. Und so habe ich angefangen. Und rückblickend denke ich mir, so gut, dass ich mit Evangelien angefangen habe. Nicht mit Mose oder, dass es definitiv kein Mose 3 war, sonst daraus ist nicht geworden. Auf jeden Fall, ich habe mit Evangelien angefangen.
Weißt du noch, welches Evangelium?
Ich glaube Matthäus, was logisch ist. Ich bin nicht sicher, aber... das klingt für mich vernünftig. Neues Testament aufgeschlagen, Matthäus vorwärts. Ja. So. Zuerst natürlich, diese Ahnentafel war natürlich ein bisschen kompliziert. Ich habe weitergeblättert. Ja. Und dann bin ich irgendwie zu Bergpredigt gekommen. Mhm. Natürlich hat mir das gar nichts gesagt, ich wusste nicht, was heißt Bergpredigt, aber ich habe angefangen, das zu lesen. Und in diesem Moment wurde Klick gemacht bei mir. Jetzt mache ich eine kleine Bemerkung. Wenn ich Bibel TV mir angeguckt habe und verschiedene private, persönliche Zeugnisse gehört, dann viele Leute haben interessante Sache gesagt. Wenn die mit Glaube angefangen haben, jeder von denen hat Jesus auf nur seine rein persönliche Weise erlebt. Mhm. Diejenigen, die zum Beispiel in ihrem Leben Liebe vermissen haben, die haben durch Jesus nämlich Liebe bekommen. Diejenigen, die immer nach Sicherheit gestrebt haben oder sowas sich irgendwie absichern wollten, von Jesus haben die so ein Gefühl empfangen, dass die jetzt in Sicherheit sind. Und über mich kann ich sagen, mein Leben lang hatte ich keine Probleme mit Liebe, mit Sicherheit, es war alles okay, aber ich hatte Probleme mit Autorität, weil ich keine Autorität in meinem Leben habe, generell. Weder Lehrer noch Professoren, weder mein über alles geliebter Vater. Trotzdem nicht, trotzdem nicht. Und als ich angefangen habe zu lesen, dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, und ich war genau 33 Jahre alt, alles, was Herr Jesus sagt, das ist richtig. Nach meinen Vorstellungen natürlich. Ja. Und er ist, beziehungsweise sein könnte, weil ich ihn damals noch zu wenig kannte, er könnte meine Autorität, meine persönliche Autorität werden. Und so habe ich angefangen, und ich hatte keinen Menschen, der irgendwelche Mentor für mich sein könnte oder sowas. Deswegen muss ich Martin Luther zitieren. Solo Scriptura.
Ja.
Nur die Schrift allein. Ja. Bei mir war wirklich so. Nur die Schrift allein. Aufgeschlagen, gelesen, das ist.
Ja, cool. Sehr beeindruckend. Würdest du auch sagen, dass das heute immer noch für dich, wenn du sagst ja auch, wenn ich das richtig beobachtet habe, immer Herr Jesus, oder?
Ja.
Also dieses Herr, dieses Autorität.
Ja.
Ist das für dich immer
du
noch
so? Du hast
absolut
richtig verstanden. Weißt du, nachdem ich ihn gefunden habe für mein Leben.
Ja.
Es ist meine persönliche Anrede. Ich bete, ohne irgendwie bescheiden zu sein, kann ich sagen, viel.
Ja.
Weil ich praktisch den ganzen Tag mit ihm rede. Und wenn ich ihn anrede, ich sage immer, lieber Herr Jesus. Es ist bei mir persönlich so.
Ja.
Ja, weil er absoluteste Autorität für mich und mein Leben ist. Deswegen natürlich ist er Herr Jesus für mich.
Ja. Ja. Du hast dich dann mit 35 Jahren bewusst taufen lassen in einer evangelischen Gemeinde in Tallinn. Was würdest du sagen, hat sich dadurch verändert in deinem Leben? Oder was hat sich überhaupt etwas verändert, dadurch, dass du angefangen hast, Jesus als deinen Herrn anzunehmen, nenne ich es jetzt mal, oder an ihn zu glauben?
Nur dieser Weg war ziemlich lange, und ich kann meinen Weg als Christin in drei Abschnitte aufteilen.
Mhm.
Erster Abschnitt war bei ihm, wie ich das selber nenne, formale Christin. Ich habe in der Bibel gelesen, ging jeden Sonntag in die Kirche, aber ich wusste das nicht, und keiner hat mir gesagt, dass es eigentlich nur formal ist. Ich wusste nicht, dass man in innige, vertraute Beziehung mit Herrn Jesus leben sollte. Ich wusste das nicht.
Oder
und nachdem
leben
wie ich,
kann.
Ja. Erwähnt habe, ich habe sehr viel christliche Literatur gelesen, und nämlich Hans-Peter Rohrer, praktisch alle seine Bücher, wo er immer darauf besteht, dass wir in ständigem Kontakt mit Herrn Jesus sind.
Ja.
Und mich hat besonders ein Satz von ihm beeindruckt. Steh nicht einfach rum, sondern bete. Und seitdem habe ich angefangen zu praktizieren.
Ja.
Und ich rede den ganzen Tag mit Herrn Jesus. Ich treffe keine Entscheidungen, ohne mit ihm zu reden. Ich mache praktisch gar nichts. Ohne ihn zu befragen, ohne irgendwie nach seiner Meinung zu fragen. Und was besonders wunderbar, ich bekomme Antworten von ihm.
Ja.
Das ist besonders toll. Und das war mein zweiter Abschnitt, ja, auf diesem Wege. Und relativ vor kurzem, sagen wir vor 5 Jahren, habe ich für mich meinen dritten Abschnitt entdeckt. Es war so, dass ich ganz bewusst im Gebet, und das mache ich tagtäglich, befehle meinen heutigen Tag und mein Leben während dieses Tages ganz bewusst an Herrn Jesus. Mhm. Sage zu ihm, innerhalb von meinem großen Gebet, lieber Herr Jesus, verfüge über mich heute, ich stelle mich dir zu voller Verfügung. Mhm. Und das kann ich betrachten als schon mein drittes Stadium sozusagen, ja, ja, dass ich den ganzen Tag mit ihm zusammen bin.
Ja, ja, und so diese, eben auch diese, wie soll man es nennen, Hingabe oder dieses ihm zur Verfügung stellen, ihm ganz zu vertrauen, so, oder?
Das dann, ja, obwohl ich muss zugeben, ich hatte natürlich Bedenken und ja, klar, und rein menschlich gesehen, oh, was heißt das? Dass er über mich verfügen würde. Ja. Und ich muss sagen, dass in meinem weltlichen Leben ich extrem selbstständig bin. Ja. Extrem. Ja. Ohne Autoritäten und immer selber studiert, geschafft und ja, und so, ja, weiter. Deswegen, das fiel mir natürlich schwer. Ja. Schwer. Aber jetzt bin ich sehr froh und sehr glücklich, dass ich gewagt habe, das zu machen, weil natürlich es ist so wunderschön mit ihm, so eng zusammen, jeden Tag, jede, ja, Minute so zu leben, ja, nur empfehlenswert, ja, für alle. Es ist wirklich schön.
Sehr schön. Kannst du ein paar Erfahrungen oder Erlebnisse oder vielleicht auch eine oder zwei Erfahrungen und Erlebnisse aus dieser Zeit jetzt erzählen, die dich da vielleicht besonders geprägt haben oder die, ja, wo du erlebt hast, dass es gut ist, Jesus zu vertrauen oder dass es gut ist, ihm die Führung zu überlassen?
Nun, wenn ich gefragt werde, ob ich irgendwann Zweifel habe oder so, ich sage, ich kann einfach einen Zweifel haben. Es ist absolut unmöglich. Nach solche Erfahrungen, die ich gemacht habe und nach solche Wunder, die nicht irgendwo nur in christlicher Literatur beschrieben wurden, sondern ich habe persönlich erlebt. Deswegen, jetzt kann ich mir ein anderes Leben nicht vorstellen. Es, ja, es geht einfach nicht.
Ja. Und so. Magst du vielleicht einen kleinen Einblick geben? Eins der Wunder oder eins der Erlebnisse, von denen du jetzt gerade sprichst.
Okay, es war so, dass 2004 hatte ich sehr schlimmes Erlebnis, beziehungsweise bei einem Flug, es war schon Heimkehr aus meiner Heimat, aus Tallinn, ich habe meine Eltern besucht und auf dem Heimweg sind wir im Flugzeug, ich sitzend im Flugzeug, sind wir über Ostsee in ganz, ganz schlimme Gewitter geraten. Und so schlimm, dass wir schon Anweisungen aus Cockpit bekommen, wie in Katastrophenfilmen, mhm, dass man Brillen absetzen muss, bestimmte Stellung annehmen, ja, und solche Sachen. Und manche haben absolut hysterisch panisch geschrien, was natürlich noch schlimmer, ja, gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall, ja, ich war fast sicher, dass wir jetzt abstürzen, weil was das Flugzeug, welche Figuren da gemacht hat in der Luft, es ist nicht zu beschreiben. Ja. Jetzt kann ich drüber schmunzeln, aber damals war wirklich, ja, sehr schlimm und ich bin generell nicht ängstlich. Aber diesmal war ich ganz sicher, dass wir jetzt wirklich abstürzen. Und das war extrem unangenehm. Und nachdem habe ich große Panikattacken gekriegt, nur wenn ich an Flugzeuge, an Flugreise, an eventuelle irgendwas, egal was in Zusammenhang zum
Flugzeug
fliegen in Zusammenhang steht, kam für mich nicht in Frage, weil ich richtige Knacks gekriegt habe. Und das macht mir zu schaffen, weil ich immer beruflich und privat immer fliegen musste, aber ich konnte das nicht. Und damals zum ersten Mal habe ich verstanden, was heißt, Panikattacken zu bekommen. Früher dachte ich immer, dass es nur die Menschen bekommen, die irgendwie entweder schwach oder sowas sind. Oder, ja, wie kann man das nicht selber bewältigen? Ja, bevor ich selber das bekommen habe, jetzt habe ich definitiv meine Meinung geändert.
Ja.
Und alle möglichen weltlichen Mittel haben mir nicht geholfen. Alle möglichen Bücher, alle möglichen Kursen, alle möglichen. Nein. Und das dauerte 7 Jahre lang. Ich konnte nicht fliegen, auf keinen Fall. Weil ich, sobald ich ein Flugzeug im Himmel gesehen habe, sofort habe ich Panikattacke gekriegt. Und von mir selber war peinlich, was mit mir passiert. Und ich musste feststellen, ich bin nicht in der Lage zu bewältigen. Ging nicht. Und dann 2011. Mein Vater war noch am Leben, aber es ging ihm schon ganz, ganz schlecht. Ich musste, egal wie, ihn besuchen. Und ich habe geplant, ich muss ihn besuchen. Und ich bin nach Thailand durchgeflogen, in absolut ohnmächtigem Zustand, aber ich bin dort irgendwie gelandet. Ja. Weiß ich nicht wie, weil es ist praktisch Filmriss war bei mir. Aber was nach einer Woche passiert war, das war wirklich interessant. Ein Tag davor, als ich nach Hause fliegen musste, ich habe kapiert, dass ich nicht fliegen kann. Und ich habe so starke Panikattacke gekriegt, dass nicht umsonst sagt man, dass nach Symptomatik es sehr einem Herzinfarkt ähnlich ist. Und ich war ganz sicher, dass ich das nicht überlebe. Es war schlimm. Und dann habe ich meine Eltern gebeten, dass sie mich doch, egal wie, ins Flugzeug doch reinstecken. Ich muss nach Hause, ich muss ins Büro, ich muss generell nach Hause. Anders ging nicht. Und am letzten Tag, als mir absolut bewusst war, dass ich nicht fliegen kann, ich kann mich nicht bewegen, so schlecht mir war, dann habe ich Tür zugemacht, meine Eltern gebeten, dass sie mich nicht stören und gebetet, bis weiter nicht mehr ging, weinend und egal wie. Und ich sage, lieber Herr Jesus, wenn deine Wille ist, dass ich nach Hause komme, entweder fliegen wir jetzt zusammen oder fliege ich gar nicht und weiß nicht, was weiter wird. Ich bitte dich, flieg bitte mit mir, anders kann ich nicht. Ich stelle mir vor, dass ich seine Hand ergriffen habe und dann sage ich zu ihm, wir fliegen zusammen. Und in diesem Zustand haben meine Eltern mich irgendwie am Flughafen abgeliefert und ins Flugzeug reingesteckt. Und dann sitze ich am Gang an meinem Platz. Und denke ich mir, jetzt schlägt meine letzte Minute. Und dann, als schon die Motoren gelaufen waren und wir mussten schon starten, das Flugzeug ist rappelvoll ausgebucht, bis weiter nicht mehr geht. Ich sitze am Gang, am Fenster sitzt jemand und ein einziger Platz ist frei zwischen mir und diesem Menschen am Fenster und ich habe hier mein Gepäck draufgelegt. Und in letzter Minute kommt die Stewardess und sie führt einen verspäteten Fluggast und Sie läuft, er trottet hinterher, hinter ihr. Und wie die Stewardess das macht, sie guckt jede Reihe nach, guckt nach freiem, ja. Sie läuft, guckt in jede Reihe. Ich sitze irgendwo in der Mitte oder ein bisschen weiter. Und dann kommt sie näher zu unserer Reihe. Ich wollte schon aufstehen, um Platz zu machen, dass er rein könnte. Sie guckt in meine Reihe, dann wendet sie, guckt andere Reihe und plötzlich läuft sie weiter. Sie läuft weiter und der Typ läuft weiter hinterher. Die gehen bis zum Schluss, dann wenden sie sich beide, laufen zurück und sie gibt ihm einen Platz in Business Class. Auf jeden Fall, ich habe nichts verstanden. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, ohne Panikattacke, ohne nichts, ich konnte überhaupt nichts verstehen. Ich kam nach Hause, normal. Mein Mann hat mich in Frankfurt abgeholt und ich konnte ihm nur sagen, ich habe jetzt mit Herrn Jesus irgendwie, ich bin mit Herrn Jesus, wie habe ich ihm gesagt, jetzt weiß ich nicht.
Geflogen.
Ja, ich bin mit Herrn Jesus zusammengeflogen. Mhm. Ja. Er hat natürlich nichts verstanden, aber nach ein paar, drei Tagen habe ich ihm das erklärt.
Also für dich war klar, die Stewardess hat den Platz als Beleg gesehen, ja, weil Jesus da saß.
Ja, es ist eine einzige Erklärung. Und als Beweis, ich kann mich persönlich sehr gut. Bis heute habe ich ihr Gesicht vor mir. Mhm. Ich habe abgelesen von ihrem Gesicht, dass in ihren Augen dieser Platz ist belegt, als sie hingeguckt hat, Richtung dieser Platz. Und was noch komischer, dass dieser Mann, der für den gesucht wurde, er hat ja auch nichts gesagt. Ja. Da gibt es einen Platz. Nee, er hat auch nichts gesagt. Und für die beide war der Platz belegt. Mhm. Und seitdem habe ich keine Panikattacken mehr. Ich habe schon 100 Mal bin überall geflogen, geschäftlich und privat. Und ja, und wir waren mit unserer Gemeinde bzw. mit Chor von Kuppingen in Israel. Ziemlich lange mit Umsteigen und manche kannten die Geschichten und mich beobachtet haben. Das weiß ich ganz genau. Ja. Und damals wurde berichtet, dass sie war extrem entspannt. Ich sage, ja. Ja, ja, es war so.
Ja. Ja, und, ja, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er schon mal mit Jesus geflogen ist. So.
Aber die Panikattacken sind weg, absolut weg. Ja. Und zweites Wunder war natürlich, nachdem mein Vater Jahre später doch gestorben ist, nach der Beerdigung, ich bin nach Tallinn geflogen, wieder zurück. Und dann habe ich richtige Depression gekriegt. Wir standen generell einander sehr nah. Ich konnte mir vorstellen, was gewisse Trauer ist. Aber dass es wieder so heftig wird, konnte ich auch nicht erwarten. Ich hatte nur unendliche Müdigkeit und Traurigkeit und war zu nichts fähig, absolut. Auch zuerst habe ich selber aus meinen eigenen Kräften dagegen gekämpft, bis ich verstanden habe, dass es auch nicht funktioniert. Und nach Monaten, was nichts geholfen hat, aber früher habe ich immer auch irgendwie drüber geschmunzelt, weil so oft sagen wir, reiß dich zusammen oder
Und ich meine, ich kenne dich jetzt nicht mega gut, aber du wirkst als eine sehr taffe, selbstbewusste, fröhliche Frau.
Ich habe auch so geglaubt früher. Ja, bis mir absolut bewusst geworden ist, eben nicht funktioniert nicht.
Ja. Ist auch tatsächlich bei so etwas, nee. Ist es ganz egal, was für eine Persönlichkeit man ist.
Ich habe alles probiert. Ja, das hat nichts funktioniert. Nichts, null. Obwohl ich habe verschiedene Techniken, weltliche Techniken probiert. Und dann hatten wir in Kupingen Gottesdienst mit Abendmahl. Und die Pfarrerin, damals hatten wir Pfarrerin Deutschle, sie hat mir den Kelch gereicht und hat zu mir gesagt, Jesu Blut für dich vergossen. Natürlich habe ich schon davor viele Male das gehört und ja, auf jeden Fall, am nächsten Tag stehe ich auf und spüre, dass etwas, was anders ist, was sich verändert hat, weiß ich nicht was. Fahre ins Büro, arbeite den ganzen Tag und nur am Abend habe ich endlich kapiert, was mit mir nicht normal ist, was nicht in Ordnung ist, was anders ist. Dann habe ich verstanden. Ich bin in mein voriges Leben zurückgekehrt. Gerade es ist alles normal mit mir, wie es früher war. Es ist alles normal. Ich sage nicht, dass es irgendwelche Euphorie war, nee, oder Freude, auf keinen Fall. Ich bin bei meiner Traurigkeit geblieben, aber die Depression war weg.
Ja.
Ich war normal, aber traurig.
Ja.
Was natürlich mit der Zeit
sich dann verändert
hat. Und es kam über die Nacht. Ja. Einfach über die Nacht, nach diesem Kelch, nach diesem Abendmahl. Ja. Traurigkeit schon, normale, menschliche Traurigkeit. Depression nicht mehr. Deswegen
nach solchen Sachen. Danke für diese Erlebnisberichte, die, glaube ich, beide zeigen, dass Jesus größer ist als alles, was uns in unserem Leben so passieren und begegnen kann. Und die Macht hat, das zu verändern. Und die Macht hat, noch heute in unser Leben zu wirken. Und trotzdem ist vielleicht gut dazu zu sagen, was du erlebt hast, ist auch nicht unbedingt Standard. Es kann auch Menschen geben, die zwar mit Jesus leben, aber wo das nicht so passiert. Und ich glaube,
es ist alles rein persönlich.
Genau, und ich glaube, da ist es trotzdem auch gut, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, einen Seelsorger in Anspruch zu nehmen, einen
Psychologen in Anspruch natürlich, zu nehmen. Natürlich.
Keine Frage. Nur, dass man das nicht falsch versteht oder falsch einordnet.
Auf keinen Fall will ich so einen Eindruck machen.
Aber das
soll
nicht das Wunder schmälern, was Jesus an dir getan hat. Das finde ich großartig und ermutigt mich und hoffentlich auch euch, Jesus zu vertrauen und ihn als Herr und als Gott auch anzubeten, so wie du es auch tust.
Ja.
Was würdest du jemandem sagen, der jetzt darauf vielleicht antwortet, das war ja irgendwie, war vielleicht Zufall, war Schicksal, war keine Ahnung was, der sagt, ich kann nicht glauben, dass es diesen Jesus gibt und ich will das auch nicht. Was würdest du so jemandem antworten, dem es vielleicht ganz ähnlich geht wie dir früher in deiner Vergangenheit, wo du auch ohne Gott gelebt hast, sage ich jetzt mal?
Du hast jetzt erwähnt, wenn er nicht will. Hier wird natürlich schwierig. Wenn man auf der Suche ist, es ist ganz was anderes. Ja. Aber wenn man bewusst das nicht will, das wird natürlich schwierig. Okay. Weil allererste, man muss selber wollen.
Ja, ja. Und was würdest du dann sagen? Was würdest du antworten?
Wenn jemand auf der Suche ist, er muss zuerst selber probieren. Man muss anfangen. Man muss anfangen, Evangelien lesen und wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann zu einer Gemeinde Anschluss finden. Weil gemeinsam mit Christen zu sein, es ist sehr, sehr nützlich.
Ja, ja. Was würdest du uns Christen in Deutschland vielleicht mit deiner Vergangenheit, mit deinem ganzen Horizont, mit deinen Erlebnissen, was würdest du uns Christen wünschen und vielleicht auch deiner Gemeinde oder deiner Kirche wünschen, ja, für die Zukunft oder für die, was könnte sich verändern oder was würdest du dir wünschen, dass sich verändert oder wie wir leben? Das ist eine große Frage, aber.
Nee, weißt du was, ich habe mich selber auch gefragt, was mich hier wundert, dass hier irgendwie Mission wird ziemlich exotisch vorgestellt. Dafür muss Afrika, Asien oder Mikronesien oder New Guinea sein oder weiß was. Aber jeder von uns hat seine Nachbarn, seine Arbeitskollegen, seine Kommilitonen. Und wie ich feststellen konnte, kein Mensch kommt auf die Idee, diese Menschen zu missionieren. Naja, nicht missionieren, wenigstens was wir können. Ohne Hemmungen über uns selber zu erzählen. Einfach so, einfach so. Das kann man niemand dir was absprechen.
Ja.
Weil viele Menschen natürlich empfindlich reagieren, wenn die irgendwie missioniert werden.
Ja. Ist Stück weit verständlich, aber...
Ja, wenn zum Beispiel
ist dir ja auch so gegangen
eigentlich. Ja, und ich weiß... wenn ich zum Beispiel mit Atheisten rede, mir ist absolut bewusst, wie leicht die das sofort abblocken können, sobald denen das nicht gefällt. Deswegen muss man extrem feinfühlig mit denen sein. Und die beste Zitaten aus der Bibel, die für uns Christen praktisch unser tägliches Brot ist, die können das nicht verstehen. Die verstehen das nicht.
Ja,
ja. Deswegen behaupte ich, das kann nur auf privater Ebene passieren.
Ja.
Freundschaftliche Beziehungen oder persönliche Gespräche und Gespräche über uns selber.
Was wir mit Jesus erleben.
Ja. Und dann, wenn die das interessieren würde, dann sollen die selber probieren, einfach mit Herrn Jesus zu reden.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein guter Schlusssatz eigentlich schon fast oder eine gute Überleitung, wo ich euch nochmal mit ins Spiel holen will und mit einbeziehen will. Wenn du jetzt da sitzt und denkst, ja, eigentlich bin ich mir selber nicht so sicher, ob es Gott gibt. Und habe ich vielleicht mich auch noch gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt oder vielleicht doch. Und bisher hast du gedacht, ihn gibt's nicht. Aber jetzt hast du von Irene gehört und ihren Erlebnissen und denkst, naja, vielleicht ist da ja doch was dran. Dann möchte ich dich einfach dazu einladen, wie Irene es gesagt hat. Schau, dass du irgendwie an eine Bibel kommst, das in Deutschland ja gar nicht so schwierig, die gibt es eigentlich überall. Wenn du nicht weißt, wie, dann melde dich gerne bei mir, dann bekommst du von mir eine Bibel und lest darin. Und vielleicht, wie es Irene auch gesagt hat, sprech ein einfaches Gebet, vielleicht einfach nur, hallo Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Also so einfach kann das sein, wie wir beide uns auch unterhalten.
Genau.
So können wir auch mit Jesus sprechen. Und dazu möchte ich dich einfach einladen. Und ich glaube, das Zweite, was Irene jetzt gerade auch gesagt hat, spricht eher die an, die vielleicht schon ganz lange auch mit Jesus leben und im Glauben stehen. Und hat auch mich jetzt gerade nochmal angesprochen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir authentisch leben und dass wir von dem erzählen, was wir mit Jesus erleben und dass wir dazu stehen, wie du auch gesagt hast, dass wir uns nicht verstecken und dass wir uns nicht... Ist ja eigentlich ein komischer Gedanke, wir meinen uns irgendwie dafür zu schämen oder wir tun es nicht, obwohl es eigentlich das Beste in unserem Leben ist.
Ich muss dazu was sagen, kein einziges Mal war ich schief geguckt, geschweige belächelt. Ja. Kein einziges Mal.
Ja. Und das soll euch einfach Mut machen und ich schließe mich damit ein, das soll uns allen Mut machen, immer wieder auch von Jesus zu erzählen, da wo sich die Möglichkeit auftut, da wo Menschen offen sind oder interessiert sind. Genau. Ja, ruhig einfach.
Sven, ich habe so einen Vorschlag. Falls jemand mich kontaktieren wollte oder will oder weiß ich nicht, kommt auf solche Idee. Er kann ruhig über dich machen.
Genau. Ja. Dann gerne bei mir melden, auch wenn ihr nochmal Fragen habt oder wenn ihr an irgendeiner Stelle nochmal Kontakt
mit Irene haben wollt. Oder irgendwelche Frage zu mir persönlich oder wie das alles funktioniert hat. Genau. Auf jeden Fall, ich bin absolut offen.
Genau. Ja. Gerne melden, gerne nachhaken. Ja. Schreibt auch gerne, was euch jetzt so bewegt hat bei all dem, was ihr jetzt gehört habt oder was euch vielleicht auch besonders angesprochen hat. Mhm. Das ermutigt uns.
Ja.
Genau. Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, man muss das auch ein bisschen lernen, von seinem Glauben zu reden und von seinem Glauben zu sprechen.
Ja,
das kann man nicht einfach so. Ich glaube, es ist auch Übung und es ist auch deswegen einfach die Ermutigung. Stellt euch doch mal vor den Spiegel oder nehmt euer Handy mit Selfie-Kamera und nehmt es mal auf. So mal ganz kurz vielleicht in 20 Sekunden erzählen, was ihr glaubt. Oder keine Ahnung, egal wie viele Sekunden. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Das ist eine gute Übung, das auch mal selber dann anzuhören und selber zu merken, was rede ich da eigentlich? Ist es überhaupt verständlich für jemanden, der mit Glaube gar nichts zu tun hat? Und gleichzeitig ist es eine gute Übung für einen selber, so das mal ein bisschen auszuprobieren. Und dann, wenn ihr das eh schon aufnehmt, dann möchte ich euch noch auf eine Aktion von der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschland, hinweisen. Und zwar haben die so eine Videoaktion, das heißt Glaubensstark. Da kannst du einfach ein kurzes Video eben von dir selber aufnehmen und bei denen hochladen, wo es eben darum geht, zu erzählen, was glaubst du. Ich finde es eine coole und starke Aktion. Da haben schon einige mitgemacht. Könnt ihr mal auf YouTube gucken unter Glaubensstark. Da erzählen Menschen, warum sie an Jesus glauben. Und vielleicht sehen wir dann auch ein paar von euch da demnächst. Würde mich sehr freuen. Genau, jetzt einfach vielen Dank dir, Irene, für deine Einblicke, für die Gedanken, die du mit uns geteilt hast, für dein persönliches Erleben und Leben, was du mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst oder alles gesagt?
Zwei letzte Sätze, die ich noch sagen kann. Dass ich Entdeckung meines Lebens in Israel auf See Genezareth gemacht habe. Mhm. Damals habe ich sehr viel von dieser Reise erwartet, weil ich schon damals davor in diese innige, vertraute Beziehung mit Herrn Jesus gelebt habe. Und dann dachte ich, dass dort ich sowas absolut Umwerfendes, Unglaubliches erleben würde. Und ich musste feststellen, dass dort Herr Jesus mir kein Millimeter näher war als hier bei uns.
Ja.
Bei uns in der Wohnung, auf der Terrasse, in Kupingen, in Gärtringen, in Stuttgart, egal wo.
Ja.
Er ist genau so nah. Und ich habe das festgestellt. Man braucht nicht extra nach Israel zu fahren, um das zu erleben.
Und man braucht auch nicht in eine Kirche oder sonst irgendwo.
Er ist hier bei dir, und jede Minute und jede Sekunde, sobald du ihn ansprichst.
Ja.
Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das will ich auf den Weg geben.
Ja. Cool, dankeschön. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Meldet euch gerne mit eurem Feedback, mit dem, was euch bewegt, mit euren Fragen. Irene hat es ja schon gesagt, dürft euch gerne melden. Schreibt uns, und die nächste Folge wieder wie gewohnt in 2 Wochen, und bis dahin macht gerne Werbung, teilt die Folgen, und wenn ihr jemanden kennt, den ich dringend mal interviewen sollte und der hier mir gegenüber sitzen sollte, wie Irene gerade, dann meldet euch bei mir, connectet mich mit der Person, und jetzt bleibt mir nur zu sagen, seid gesegnet, bis zum nächsten Mal.